Guten Morgen. So, bin ich weit genug von euch weg? Ihr messt nochmal nach. Ja, so ist das. Heute zählen Zahlen und Fakten. Ja, weiß nicht, ob das immer gut ist. Aber wir freuen uns, dass wir versammeln dürfen. Eines der ersten Dinge, die ich geguckt habe, als es hieß, es kommt der neue Lockdown, ist, gibt es Gottesdienste oder nicht? Das war so. In den Nachrichten haben sie erst von Gottesdiensten gar nicht gesprochen. Also hast du schnell überall nachgeguckt. Ja, und irgendwo hat man dann gelesen, Gottesdienste. Oh, schön. Ja, so ist es. Beim Fußball kann es vorkommen, dass der Schiedsrichter mal eine gelbe oder eine rote Karte zeigt. Und in der Regel hat er die gelbe Karte hier und die rote Karte hat er hier. Und deswegen hat sich auch dieser berühmte Wort gebildet, eben, wie ihr schon sagtet, die A-Karte. Na, wir haben heute auch die berühmte Karte gezogen, denn in 5 Bundesländern ist Feiertag, nur wir haben keinen. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz feiern heute Allerheiligen. Na, wir hatten ja gestern unseren Feiertag, also ist das nicht ganz so schlimm. Ja? Warum wird denn Allerheiligen gefeiert? Ja, da gedenkt man auch der Menschen, die auch heilig gesprochen worden sind, die mit Sicherheit ein gutes Leben, auch als Christ, gelebt haben. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, boah, wir sollten auch Allerheiligen feiern. Denn wir gedenken den Heiligsten, den es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Den Sohn Gottes. Aber es ist irgendwie so weit weg. Und da habe ich mich gefragt, kann es denn sein, dass Jesus nicht nur so als der Heilige so weit weg ist, sondern dass er manchmal in unserem Leben grundsätzlich nicht mehr so präsent ist? Ja, was ist das denn, wenn Jesus grundsätzlich nicht mehr so präsent ist? Ja, und während ich so über die ganze Sache nachgedacht habe, ist ein Ereignis passiert. Am 23. Oktober, das war also am Donnerstag der letzten Woche, da habe ich meine Conny zum ersten Mal vor 44 Jahren geküsst. Da erinnere ich mich noch dran, du. Ja, 44 Jahre. Hätte ja gar nicht gedacht, dass ich so alt bin, ne? Hab mich gut gehalten, ja. Ja. Ich war wirklich verliebt. Ich war 18, sie war 21. Nee, als ich sie geküsst habe, war ich 16 und sie 19. Ja, da denkt man doch, das kann doch nicht richtig Liebe sein, oder? Ja, es hat 44 Jahre gehalten. Ne? Also ich denke schon, dass das Liebe war und Liebe ist. Ja? Warum hat's gehalten? Unser Leben war nicht immer leicht, aber wir haben nicht auf die Lebensumstände gezeigt, denn die hätten uns oder haben uns sehr häufig was Falsches vorgegaukelt. Der mag mich nicht mehr oder der kümmert sich nicht mehr oder alle diese berühmten Einflüsse, die wir manchmal so hören. Wir haben da eins gemacht. In all den Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben, haben wir unser Herz bewahrt. Und das, denke ich, hat uns durch diese 44 Jahre durchgetragen. Und ich möchte dieser Predigt einen Vers ganz krass voranstellen. Sprüche 4, Vers 23. Und ich finde das so schön. Es war der 23. Oktober und es ist der 23. Vers. Und da steht, vor allem aber. Gibt nichts darüber. Vor allem. Aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hammervers, ne? Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ist unser Leben einfach? Nee, ne? Wenn ja, dann melde dich hinterher bei mir, dann gehen wir zusammen essen und du erzählst mir, warum dein Leben einfach ist. Möchte ein bisschen hören, wie vielleicht kann dann meines auch noch einfacher werden. Aber wir kennen das. Wie oft wollen wir ausbrechen? Wie oft wollen wir alles hinwerfen? Wie oft halten wir uns unsere Fehler vor? Wie oft halten wir anderen die Fehler vor? Wie oft sagen wir, oh, wenn ich das noch hätte? Und haben so das Gefühl, uns fehlt was. Ne? Unser Leben ist nicht einfach. Vor 42 Jahren hat ein Künstler in der DDR auf einem Festival ein Lied gesungen. Viele andere haben das hinterher nachgesungen. Das war der Wolf Biermann. Und der hat mir so aus der Seele gesungen. Da muss doch noch etwas ins Leben rein. Er hat gesungen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze, das Paradies, das kann doch alles nicht der Sinn sein. Das soll nun alles gewesen sein? Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein? Da muss doch noch Leben ins Leben. Eben. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und hast. Und dann noch den Löffel abgeben? Eben. Das soll nun alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein. Das war nun das donnernde Leben. Eben. Kennt ihr solche Gefühle? Musste noch was kommen? Irgendwas? Nun möchte ich aber nicht heute die Predigt halten über das, was hinter uns liegt. Das liegt hinter uns. Ich möchte euch etwas vor Augen führen. Und dazu sage ich jetzt nochmal Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Du und ich, wir sind alle unterwegs. Das ist unsere natürliche Reise, die irgendwann mal zu Ende geht. Aber das ist auch unsere geistliche Reise, die Gott sei Dank nicht zu Ende geht. Irgendwann werden wir uns umdrehen auf die andere Seite und dann sind wir bei ihm. Ja. So, ganz einfach, ganz schlicht. Ja. Aber wir sind auf dieser Reise. Was kennzeichnet denn so eine Reise? Ich nehme das Beispiel von Conny und mir. Was war denn am Anfang los? Hoho, wenn ich euch die Geschichten alle erzählen würde. Ja, und heute ist so viel Routine drin. Erinnere dich doch, was war denn los, als du Jesus dein Herz gegeben hast? Hoho, Post ging ab, ne Christel? Und heute ist so viel Routine drin. Ja, Das ist doch normal, sagst du. Ich lass das mal so stehen. Aber wisst ihr, ich habe entdeckt, in all der Geschäftigkeit des Lebens gibt es Augenblicke, und die kannst du nicht voraussagen. Die kommen plötzlich, willst gerade einschlafen, puff, so ein Augenblick da. Oder stehst ganz entspannt unter der Dusche, puff, schon kommt so was. Und das ist so eine leise Stimme in dir. Und die sagt, hey, da fehlt doch was. Da gibt's doch noch mehr. Und diese Stimme kommt ganz plötzlich und sie sagt dir, Gerhard, bist du denn nicht durstig? Hör doch auf dein Herz, da fehlt doch noch was. Dann drehst du dich um und sagst, mach mir kein schlechtes Gewissen, stimmt. Und denkst, du warst doch brav. Ist kein Gottesdienst versäumt in diesem Jahr. Ja gut, der den vom Urlaub, aber das ist okay. Ja, und du denkst, und du hast dich bemüht, hast dir Bücher gekauft, wo du dich rein vertieft hast, wie du ein besseres Gebetsleben führen kannst. Hast angefangen, wieder mehr von Jesus draußen zu erzählen, warst also evangelistisch unterwegs. Aber in dir ist dieses Seufzen. Und dieses Seufzen fühlt sich irgendwie komisch an. So als wenn ich untreu geworden bin, als wenn ich illoyal gegenüber Gott geworden bin. So, Gott, warum sagst du, da fehlt doch was? Ich bin doch da, ich mach doch alles für dich. Predige sogar ab und zu laut. Und dann schweigt die Stimme. Wochen, Monate, und du denkst, huh, wie schön, die bin ich los. Und tack, da kommt sie wieder. Wie so ein Flüstern. Du spürst, da müsste Leidenschaft ins Herz. Das Programm, nach dem du liebst, das müsstest du eigentlich über den Haufen werfen. Und wieder machen wir kehrt. Was macht denn unser Leben aus? Was ist es denn wirklich? Sonntags der Gottesdienst? Die Mitarbeit in der Gemeinde? Der Hauskreis? Während dem Alltag ein guter Christ sein und dann zu Hause die drei Fs? Fernsehen, Filzkartoffeln, Flaschenbier? Das sind doch nicht die Aussichten, die Gott uns vor Augen stellt. Und wieder kommt die Stimme. Und ich frag dich, warum kommt diese Stimme? Weil Gottes Herz Sehnsucht nach dir hat. Hey, sein Herz, das Herz des Heiligen, hat Sehnsucht nach mir. Du wünschst dir vielleicht, dass von der Kanzel gepredigt wird, dass du noch mal ein bisschen treuer bist, weil das lässt sich irgendwo noch bewerkstelligen, auch wenn wir schon bis hierher eigentlich treu genug sind. Aber dann sag dir einfach, hey, es geht doch gar nicht darum, sondern es geht doch ganz einfach, dass Gott Sehnsucht hat nach mir und nach dir. Über alles andere, lass uns unser Herz bewahren. Da war der junge Samuel. Geschichte kennen wir alle. Ich weiß nicht, wie alt er war. 6, 7, 8. Ich glaube, so in dem Dreh muss das gewesen sein. Da liegt er nachts auf seinem Bett und hört Samuel. Steht er auf, geht zu seinem Mentor, dem Eli, sagt, hey, was gibt's denn? Eli, hab dich nicht gerufen. Samuel legt sich wieder hin. Ein zweites Mal, Samuel. Ein drittes Mal. Und dann schnallt der Eli das und sagt zu ihm, du, wenn du die Stimme nochmal hörst, dann sagst, hier bin ich Gott. Ich höre. Und genau das macht Samuel. Ich weiß nicht, ob der Eli das geahnt hat, was dann kommt, denn Gott sagt dem jungen, kleinen Samuel die Zukunft über Eli voraus. Dass er Strafe schicken muss, weil Eli so untreu war und alles. Und am nächsten Morgen fragt der Eli den Samuel, was hat Gott dir denn gesagt? Und er traut sich das fast gar nicht. Aber er sagt, und genau so ist es gekommen. Eli sagt nur, ich habe das geahnt. Klar, dieser Moment, dass Gott auch Dinge zulassen muss, weil unser Leben vielleicht nicht so war, wie wir es leben sollten, den gibt es. Gott kann in seiner Heiligkeit nicht 5 Grade sein lassen. Das geht nicht. Dann wäre er nicht der heilige Gott. Aber er möchte dir sein Herz schenken mit allem, was da drinnen ist. Und da sind so viele Dinge, die er dir so gerne geben möchte. Der evangelische Pastor aus den USA, der jetzt schon beim Herrn ist, Aidan Wilson Tozer, hat mal gesagt, durstig sind jene Herzen, in denen durch die Berührung Gottes tief innen die Sehnsucht erwacht ist. Weißt du, wie viel Sehnsucht du als frisch Verliebter hattest? Ich hatte so viel Sehnsucht nach meiner Conny, dass mein Papa am Telefon ein Schloss angebracht hat. Weil er war nicht mehr willig, die 150 D-Mark Telefonkosten zu zahlen, die wir jeden Monat extra gehabt haben. Weil sie hat hier gewohnt und ich im Rheinland. Ich hatte solche Sehnsucht, dass ich 23 Seiten lange Liebesbriefe geschrieben habe. 3-mal die Woche. Das ist Sehnsucht. Welche Sehnsucht ist in uns nach dem Heiligen? Ich weiß es nicht. Die Frage musst du dir selbst beantworten. Ich weiß nur, dass er eine Menge Sehnsucht nach mir hat. Ach so. Von Anfang an, als er uns Menschen geschaffen hat, da warst du noch tausende Jahre entfernt, hier auf dieser Erde zu sein. Von Anfang an hat er schon Sehnsucht gehabt. Ist immer wieder auf uns Menschen zugekommen. Hat uns schließlich und endlich sein Bestes gegeben, seinen Sohn. Warum? Weil er Sehnsucht hatte. Aber wie schaut's mit uns aus? Ich möchte dich heute fragen, bist du durstig? Hast du dein Herz wirklich an Gott verloren? Oder hattest du dein Herz mal an Gott verloren. Ich möchte euch das etwas näher zeigen. Wir schlagen mal den guten alten Hosea auf. Da steht im 14. Kapitel, brauche ich etwas mehr Licht, jawohl, hier habe ich es, steht dann im 8. Vers, mein Volk soll wieder in die Sicherheit seiner Heimat zurückkehren und Getreide anbauen. Es soll aufblühen wie ein Weinstock, der den berühmten Weinstock des Libanon gleicht. Die Israeliten, die haben Gott so oft ins Gesicht gespuckt. Immer wieder waren sie aufsässig, immer wieder haben sie getrotzt, immer wieder haben sie Gott verlassen. Hosea 14, Vers 8 oder Vers 7, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, Vers 8 war es. Schaut, das ist der dreieinige Gott, der hier spricht. Und dieser dreieinige Gott ist in dich und in mich verliebt. alleine der dreieinige Gott. Das kann sich sowieso kein Mensch denken. Drei in eins. Ich glaube, das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Das ist eine Offenbarung, die wir Menschen geschenkt bekommen haben. Aber das spricht als erst Gott, der Vater, der Schöpfer. Und er sagt, hey, schnallt ihr es immer noch nicht? Ich will euer Versorger sein. Ich möchte, dass ihr wieder Korn kriegt. Ja, und? Wir haben genug. Wir haben vielleicht Probleme, mal wieder Klopapier zu kriegen. Hefe gibt's noch. Na, bei uns waren schon Regale leer. Tatsächlich. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr wieder Korn bekommt. Ja, was ist das denn für eine Aussage? Das ist im tiefsten Grunde die Aussage, ich schenke euch das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, so lesen wir doch immer beim Abendmahl, was ist mit dem? Der wird satt werden. Der hat den Lebendigen in sich. Das Brot des Lebens. Wie lange ist das her, dass wir gelesen haben von der Hungersnot, von der Hungersnot, von der? Vielleicht war es gestern. Wir sind versorgt. Aber ein Stück Brot, Korn, das ist doch so wertvoll. Mein Papa hat erzählt, wie sie nach dem Krieg so ein weiches, schwammiges Maisbrot gekriegt haben. Konntest kaum was draufstreichen, weil es gleich so zerbröselt ist. Und mein Vater war ja, bevor er Pastor geworden ist, Bäcker, und da hat er sich immer aufgeregt über dieses Brot, das sie da gekriegt haben. War ja kein Brot, meinte er. Und dann kam irgendwann mal wieder richtiges Brot. Und die Leute haben aufgeatmet. Die haben gemerkt, jetzt ist die Zeit der Dürre vorbei. Heute sagt der Gott, ich habe dich so lieb. Du kriegst von mir Korn in Fülle. Dann kannst du wieder richtiges Brot essen. Wenn wir den Vers weiterlesen, dann lesen wir, sie sollen wieder unter meinem Schatten wohnen. Und hier spricht der Sohn. Jesus sagt, ich gebe euch Frieden, wie es die Welt nicht geben kann. Guckst du in die Nachrichten, sagst, wow, in Belgien haben sie schon wieder 50.000 Infizierte mehr oder in Frankreich oder wo auch immer du gerade guckst. Und wir haben schon wieder so viel mehr und dein Herz wird so unruhig. Ich weiß nicht, ob ihr euch an so Bilder erinnert, aber meine Vorfahren kommen halt aus der Landwirtschaft und da war es so, wenn früher im Sommer die Kartoffeln rausgeholt worden sind oder das Getreide geerntet, dann hat man sich irgendwann in der Mittagszeit unter dem Baum gesetzt, wo Schatten war, hat gemeinsam gegessen, gemeinsam getrunken, hat Gemeinschaft. Jesus sagt dir, ich möchte, dass du wieder unter meinem Schatten sitzt. Das heißt, Jesus sagt dir, ich habe dich so lieb, dass ich jede Menge Ruhe und Frieden für dich habe. Und wir drehen uns weg und sagen, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr tun. Sag mal, Leute, geht's nur mir so? Wie blöd sind wir eigentlich? Warum denken denn, wir müssen das Leben beherrschen? Da wirbt einer um unser Herz und sagt, ich hab doch alles für dich vorbereitet. Ich hab deine Versorgung geplant. Ich hab dein Herz zufriedengestellt. Gib mir doch ein bisschen mehr von deinem Herz, nicht von deiner Leistung. Ich will doch nur dein Herz haben. Und dann steht da weiter, ist euch das aufgefallen? Und ich meine, das spricht der Heilige Geist. Sie sollen blühen wie ein Weinstock. Hast du schon mal einen Weinstock blühen gesehen?
Ich habe sogar gegoogelt.
Wie blüht ein Weinstock? Absolut nichts sagen, finde ich. Ja, wenn da stehen würde, sie sollen blühen wie ein Apfelbaum, könnten wir uns was vorstellen, ne? Steht aber nicht. Steht, sie sollen blühen wie ein Weinstock. Ja, man denkt ja, so ein Ding blüht gar nicht, ne? Doch, ohne Blüte keine Frucht, wissen wir. Ja? Und beim Apfelbaum ist es offensichtlich, aber bei so einem Weinstock ist es nicht offensichtlich. Aber der blüht. Aber der ganze Weinstock ist ja irgendwie unscheinbar. Mir hat mal ein Winzer erzählt, als ich ihn gefragt habe, da waren so eine Menge altes Holz, das der da abgeschnitten hat, gelegen. Ich sage, was macht er denn damit? Ich sage, du kannst nichts machen. Er sagt, verbrennen. Nee, er sagt, der brennt noch nicht mal gut, meint er. Also noch nicht mal das Holz ist da richtig was Wertvolles. Ja? Aber dann guck dir doch mal so eine Traube an. Die schmeckt doch, oder? Halleluja, die schmeckt richtig gut. Und wenn du die dann auch noch ein bisschen zerstampfst und in ein Fass reintust und ein bisschen wartest, du, dann schmeckt die gut, sage ich dir. Ja. Aber hallo, und es ist so unscheinbar. Und der Heilige Geist sagt, du sollst blühen wie ein Weinstock. Was sagt er denn im Grunde? Hey, Gerhard, aus dir armseligen Gebilde mache ich den besten Wein, den du dir vorstellen kannst. Und hat Jesus uns nicht vorgemacht? Hat sie alle beschämt, als er zum Schluss einen Wein kredenzt hat in Kana, der sogar vom Vorkoster da als der Beste berühmt worden ist. Und er sagt, hey, ich möchte aus deinem Leben, dass das Beste hervorkommt, das du dir nur vorstellen kannst. Unser Herz ist auf der Reise. Aber ganz ehrlich, soll das so weitergehen wie bisher? Oder wollen wir so ein bisschen nachgeben? Darf Gott heute Morgen wieder neu um unser Herz werben? Wisst ihr, am Ende kommt es nicht drauf an, was wir geleistet haben. Ein Leben ohne Herz ist es gar nicht wert, gelebt zu werden. Es ist nicht die Leistung. Die Bibel sagt uns, aus dieser Quelle, aus unserem Herzen, entspringt alles, was unserer Seele gut tut. Wahre Anteilnahme, das sinnvolle Arbeiten, die wirkliche Anbetung, auch die Opferbereitschaft, unser Glaube entspringt aus unserem Herz, unsere Hoffnung, unsere Liebe, all das strömen aus dieser Quelle. Das, wisst ihr, was unser Herz ist? Es ist der Ort, wo wir als allererstes diese Stimme von Gott hören. Und die sagt, hey, ich habe noch so viel vorbereitet für dich. Der Paulus, er sagt uns in Römer 13, und ich übersetze das mal modern, da kommt es deutlicher rüber. Nicht in Römer 13, in 1. Korinther 13, entschuldigt. Er sagt, ohne Gott bin ich nichts. Selbst weil ich in allen Sprachen der Welt spreche, ja sogar Englisch sprachen könnte. Aber ich hätte keine Beziehung zu Gott, so wären alle meine hohle Worte hohl und leer, wie der Klang von dröhnenden Eisen oder wie so ein dumpfer Paukenschlag. Er sagt, könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste ich alle Geheimnisse, auch die Geheimnisse Gottes, und könnte seine Gedanken erkennen, hätte einen Glauben der Berge versetzt, aber mir würde die Beziehung zu ihm fehlen. Ich wäre nichts. Es geht um unser Herz. Es geht um die Beziehung. Es geht morgens aufzuwachen, freudestrahlend sagen, morgen Papa. Es geht darum, abends einzuschlafen und sagen, danke Papa. Einfach nur Beziehung leben. Aber was ist in uns drinnen? In uns, und jetzt sind wir bei Römer. In uns, so sagt uns der Paulus in Römer 12, Vers 2, ist falsches Gedankengut. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wo ich Seelsorge beim Ehepaar gemacht habe, die sich scheiden lassen wollten? Und die wollten wirklich nicht mehr. Die sagen, es ist aus, es ist Schluss. Ich habe mich dann zwar gefragt, weshalb die bei mir sitzen, aber ne? So. Und irgendwie kam dann so ein Gedanke von mir rein und ich habe mir den Mann zur Seite genommen und habe gesagt, gebt euch noch 4 Wochen und in den 4 Wochen machst du eine Hausaufgabe. Sag, was soll ich denn noch tun? Sag ich zu ihm, du sagst deiner Frau jeden Morgen, dass du sie liebst und jeden Abend auch. Er sagt, ja, aber ich liebe sie doch gar nicht mehr. Warum soll ich sie anlügen? Ich sage, macht nichts. Tu es einfach. Und nach 4 Wochen saßen die wieder. Und dann sagte er mir, nach 14 Tagen wusste ich, dass ich sie wieder liebe. Und nach 4 Wochen wusste sie es auch. Wisst ihr, das ist das, was Gott uns heute sagen will. Er sagt, weg mit dem Schrott, mit den falschen Gedanken. War ich es, der schuld bin? Gott, warum habe ich so viel Fehler gemacht? Gott, warum hast du mir nicht bessere Möglichkeiten gegeben in meinem Leben? Guck sie dir doch an, die mein Leben alle beeinflusst haben. Ja, wie Adam und Eva, ne? Der ist schuld oder der ist schuld. Gott sagt, vergiss das doch. Eliminiere diese Gedanken alle. Erneuere deinen Sinn, Paulus. Und wenn wir das getan haben, unseren Sinn erneuert, da kommt alles. Dann merken wir plötzlich, wir werden ja gar nicht verurteilt von Gott. Der steht tatsächlich vor uns und wirbt um uns. Hätten wir doch nicht mehr gedacht, weil wir uns doch in den Spiegel geguckt haben und sagt, der kann doch nicht geliebt werden. Doch, der kann geliebt werden. Wir müssen also anfangen, uns zu verändern. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Und dann Klappe halten, stillschweigen, sich lieben lassen. Das ist einfach, ne? Hey, brauchen wir nichts tun, ist so einfach. Unser negatives Denken aufhören. Schaut mal. Da war der Samuel, von dem wir gehört haben, und Gott spricht zu dem und sagt, du, der Saul hat versagt. Ich möchte einen neuen König haben. Geh mal zu dem Isai. Und unter seinen Söhnen ist ein neuer König. Und dann geht der Samuel da nach außerhalb von seiner Heimatstadt, von Rama, geht er zu dem Isai und sagt, ich soll da jetzt hier einen von deinen zum König halten. Und da war der Erste, wow, der sah aus. Boah, das war ein Kerl, du. Ja, jeder dachte, der wird der neue König. Und er hat gesagt, na. Und dann waren alle weg, alle durch. Und Samuel denkt, habe ich falsch gehört? Gott, wolltest du mich
irgendwie prüfen oder wolltest du mich auf den Arm nehmen oder was wolltest du? Der fragt ganz vorsichtig, und ihr habt keinen mehr?
Doch, wir haben noch einen, David. Der Kleine, der hütet die Schafe.
Dann wusste Samuel, er hat nicht falsch gehört. Haben sie den geholt? Der war ein Nichts, der David. Ja? Aber weißt du was? In seinem Nichtsein hatte der so viel Zeit, dem haben die abgeschoben, Schafe hüten. Das war so die niedrigste Aufgabe. Aber da hatte der Zeit. Da hatte der Zeit, sein Herz mit Gottes Herz zu verbinden. Da hat er die ersten Psalmen gedichtet. Wunderschöne Lieder. Ja? Und dann hat Gott zu ihm gesagt, du, ich glaube, David, du bist bereit für ein Abenteuer. Oh ja, Abenteuer. Jo. Und da kam da ein Löwe. Das war vielleicht nicht das Abenteuer, das er gewollt hat. Aber da hat er den Löwen besiegt. Und er sagt, boah, Gott, Abenteuer. Ich glaube, das fängt an, Spaß zu machen mit dir. Und dann kam Bär und den hat er auch besiegt. Ja? Aber dann ging sein Leben so weiter, ganz normal wie dein Leben und mein Leben. Da passierten über Jahre vielleicht nichts Aufregendes. Und dann sagt Papa so, deine Brüder sind im Krieg und du musst jetzt mal die Schafe Schafe sein lassen und musst denen mal Essen bringen. Da hat der David doch nicht gedacht, dass jetzt das nächste Abenteuer um die Ecke kommt, oder? Nee, dann ist er hingekommen und dann hört er, dass ein Goliath den Namen Gottes blasphemisch in den Mund nimmt. Und er kannte seinen Gott. Sein Herz war mit Gottes Herz verbunden. Und ich kann mir so richtig vorstellen, was in seinem Herzen vorgegangen ist. Gott, wie kannst du dich nur so beleidigen lassen? Gott sagt, du bist dran. Ganz einfach. Und der David sagt, okay, dann mach was. Und alle sagen, du doch nicht. Und der Goliath sieht den Zwerg kommen und sagt, kleiner Knabe, bist zu jung zu sterben. Vergeude doch nicht meine Zeit. Und der David ruft ihm zu, ich werde dich besiegen. Und der Goliath bleibt stehen und ihr kennt die Geschichte. Wer hat wen besiegt? Warum? Weil Davids Herz bei Gott ist. Vor was hast du Angst? Gib Gott doch eine neue Chance, dass er dein Herz erobert. Dass er sagt, lass dich doch mal wieder in den Arm nehmen, damit du spürst, wie sehr ich dich lieb habe.
Mit den Abenteuern, sagt er, werden wir noch ein bisschen warten, bis ich dich lang genug in den Arm genommen habe. Aber die kommen, denn ich will mit dir Karriere machen, egal wie alt du bist.
David hatte nicht viel vorzuweisen. Und das ist er, deswegen sind wir in bester Gesellschaft. Was haben wir denn vorzuweisen? Wir haben eins. Wir haben einen Papa im Himmel, der mit seiner ganzen Gottheit um unser Herz wirbt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön?
Die Antwort, die wir Gott geben auf sein Werben, hängt davon ab, wie wertvoll er für uns ist. Stell dir vor, wir gehen gemeinsam spazieren. Du hast vielleicht gerade zum Geburtstag Nordic Walking Stöcke gekriegt, hast trainiert, hast gesagt, boah, das macht dir richtig Spaß. Komm, ich lade dich mal ein, geh mal mit mir mit. Oh, hast du dir auch welche ausgeliehen und jetzt sind wir gemeinsam unterwegs, ihr Braut. Du schön, brav, voran. Und die anderen haben sich auch alle angeschlossen. Wir sind eine Gemeinde unterwegs. Heide, macht doch Spaß, so als Gemeinde unterwegs zu sein, ne? So. Und irgendwann entdecke ich, oh, eigentlich hatte ich doch noch 2 Euro in der Tasche. Wo sind denn die? Das frage ich euch. Wird mich das irgendwo beunruhigen? Nee, komm. Die 2 Euro, das ist jetzt nicht wichtig. Lass uns weiter Gemeinschaft haben. Lass uns spazieren gehen.
Was wäre aber, wenn ich entdecke, ich habe da 20 Euro verloren? Ich glaube, ich würde anders reagieren, oder? Ich würde euch sagen, ey Leute, ich weiß auch nicht, aber ich hatte mir ein 20 eingesteckt. Kann es sein, dass wir irgendwo noch Kaffee trinken wollten oder was? Der ist weg. Könnt ihr mir mal ein bisschen suchen helfen? Und was würdet ihr machen? Mit mir zur letzten Bank zurückgehen, wo wir uns hingesetzt haben oder so? Wir würden eine Zeit lang suchen. Aber irgendwann würden wir sagen, ist okay, lass was. Das ist der Stand, in dem so viele Christen sind. Da hören sie die leise Stimme Gottes. Ey, da soll doch noch Leben ins Leben. Da soll doch noch Gemeinschaft zwischen dir und mir sein. Und du hörst sie, du sagst, ja, du hast recht. Aber dann geben wir die Suche irgendwann mal auf. Jetzt stell dir aber mal vor, ich war so blöd. Wahrscheinlich, weil ich euch beeindrucken wollte und hab mir 2000 Euro in die Tasche gesteckt. Und irgendwann merke ich, die sind weg. Ich glaube, das wäre sehr spät geworden, bis wir wieder zu Hause sind. Ja, oder? Wir hätten gesucht wie die Weltmeister. Das ist es. So müsst ihr euch das bildlich vorstellen. Lass uns unterwegs sein, ihn zu suchen. Und so ganz nebenbei, genauso sucht Gott uns Menschen. Denn für Gott bin ich wertvoll. Für Gott bist du wertvoll. So wertvoll, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Es war keine großartige Predigt, aber ich hoffe, sie hat unser Herz berührt und wir machen uns neu auf. Nicht auf die Umstände gucken. Quatsch. Wir machen uns neu auf. Ihm unser Herz wieder neu zu geben. Ey, ich möchte eine verliebte Gemeinde sehen. Und ihr möchtet auch wahrscheinlich einen verliebten Verkündiger sehen. Darin sind wir uns doch schon mal eins, oder? Na dann, passt.